Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie die Menschen vielfach zählen, beginnt ja jetzt das neue Jahr 2023. Und man macht sich ja dann manchmal auch so Vorsätze, wenn so das neue Jahr beginnt, ein neuer Zeitabschnitt, wie man alles besser machen könnte im nächsten Jahr. Und vielleicht geht man auch ein bisschen auf sich selbst ein und überlegt, was man so alles falsch gemacht hat im Jahr 2022. Und so möchte ich heute einmal eine Bestandaufnahme durchführen. Und zwar möchte ich Ihnen und mir einige Fragen stellen, um zu helfen vielleicht, sich besser kennenzulernen, sich selbst besser kennenzulernen und an Fehlern, die wir vielleicht noch haben könnten, zu arbeiten. Die Bibel sagt uns ja an einigen Stellen, im 1. Korintherbrief und auch im 2. Korintherbrief, dass man sich prüfen soll, auch im Hinblick darauf, ob wir noch im Glauben sind, ob Jesus Christus noch in uns wohnt. Wir sollen auch daran denken, dass dieses physische Leben nicht für alle Zeit währen wird. Wir lesen in den Psalmen, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, klug im Hinblick auf sich zu ändern, wenn eine Änderung notwendig ist. Wie ich sagte, wir wollen einmal heute uns selbst überprüfen, denn wir müssen auch daran denken, dass die Zeit kommen wird, wenn wir Rechenschaft ablegen müssen für alles das, was wir getan, was wir geredet, vielleicht sogar auch noch, was wir gedacht haben, ohne diese Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Zunächst einmal möchte ich auf eine Stelle eingehen, die uns sagt, dass alles, was wir tun, zuvor einmal wohl überlegt sein sollte. In Lukas Kapitel 14, eine sehr bekannte Stelle, die Verse 28 bis 30. Lukas Kapitel 14 und Vers 28, und ich lese heute ausschließlich aus der Lutherbibel 1984. Da heißt es, dass Christus sagt, wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug damit habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Nun, diese Stelle wird häufig in richtiger Weise auch gebraucht, wenn man sich auf seine Bekehrung, auf seine Taufe vorbereitet, um zu sehen, ob wir wirklich noch genug haben, um alles das durchzuführen, von dem damals die Israeliten Gott gegenüber gesagt haben, alles, was du uns gesagt hast, das wollen wir tun. Aber es geht eben nicht nur um die Vorbereitung für die Taufe, es geht ganz allgemein um alles, was wir uns vornehmen. Überlegen wir zuvor, kann ich das durchführen? Oder fehlt mir insoweit die nötige Kraft, die nötige Hilfe? Bei allem, auch das als Einführung, muss Gott an erster Stelle stehen in unserem Leben. In Matthäus Kapitel 10 sagt uns dies Christus sehr deutlich. Wenn wir den christlichen Lebensweg gehen wollen, dann muss Gott an erster Stelle stehen. Matthäus 10 und Vers 37, wo er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und Lukas ergänzt sogar, man muss sogar sein eigenes Leben hintansetzen, wenn es um die Liebe zu Gott und Jesus Christus geht. Es darf also nichts im Wege stehen. Die Frage ist, wie sieht das bei uns aus? Das wäre schon die erste Frage, die wir uns stellen wollen, wenn wir diesen Rechenschaftsbericht ablegen wollen. Wie sieht es bei uns aus? Ist Gott wirklich bei uns an erster Stelle? In Sprüche Kapitel 29, und wir werden heute sehr viel aus dem Buch der Sprüche lesen. In Sprüche Kapitel 29, da wird etwas sehr Deutliches gesagt, in Vers 25. Sprüche 29 und Vers 25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Menschenfurcht, mit anderen Worten, man fürchtet die Menschen, man fürchtet sich davor, etwas zu tun, was die Menschen vielleicht nicht akzeptieren würden, obwohl es genau das ist, was Gott uns sagt. Wenn wir uns von Menschenfurcht motivieren lassen, dann werden wir letztendlich zu Fall kommen. Gott zeigt uns in seinem Wort, was es heißt, in allem Gott zu gehorchen, ihm zu folgen, ihn als unseren Lehrmeister anzusehen. Und so wollen wir uns jetzt einige Punkte anschauen. Zunächst einmal bedeutet das, dass wir vielfach auf Gottes Eingreifen und Inspiration warten müssen. Warten müssen. Nicht vorschnell handeln. Die New King James Bibel, die übersetzt Jesaja 28 und Vers 16 wie folgt. Jesaja 28 und Vers 16 in der New King James Bibel. Wer glaubt, wird nicht eilig oder vorschnell handeln. Vielfach handelt man zu schnell. Und in den Psalmen werden wir sehr oft daran erinnert, dass wir auf Gott warten müssen, dass wir keine vorschnellen Entscheidungen treffen sollen. Natürlich bedeutet das auch, dass man zunächst einmal seine Kosten zählt, aber es geht darum, auf Gott zu warten. Im Psalm 27 und Vers 14, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, mache dir keine unnötigen Sorgen, Bedenken, Überlegungen. Sei getrost, sei unverzagt. Gott wird eingreifen. So harre des Herrn. Psalm 31, Vers 25. Sei getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Und dann wird es wieder betont und wieder überholt in Psalm 37 und Vers 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Manchmal ist es notwendig, sich ein wenig zurückzuziehen, ein bisschen zu Atem zu kommen, wenn man auf Gott wartet. Psalm 40, Vers 5. Psalm 40, Vers 5. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Auch hier wiederum, warten wir auf den Herrn, setzen wir unsere Hoffnung, dass Gott eingreifen wird, auf den Herrn und wenden wir uns nicht an Menschen, um von denen irgendwelche Hilfe, ihre Anweisung, Ratschlag und so weiter zu erhalten. Ratschlag, der in keinster Weise mit dem im Einklang steht, was Gott von uns erwartet. Psalm 56 und Vers 12. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Das ist unsere Einstellung, die wir haben müssen. Die Frage ist, haben wir die? Ist das eine Beschreibung von unserer Persönlichkeit? Und dann noch Psalm 60, die Verse 13 bis 14. Schaffe uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde niedertreten. Schauen Sie, das ist wichtig zu begreifen, dass letztendlich Gott eingreifen muss und wird, um uns zu helfen. Und wenn wir uns da, anstatt dass wir uns an Gott wenden, an Menschen wenden, dann werden wir enttäuscht sein. Und so müssen wir lernen, geduldig zu sein. Das ist etwas, was wir alle brauchen. Geduld, das Ausharren, das geduldige Warten auf Gott. Psalm 10, oder vielmehr Sprüche 10. Sprüche 10 und Vers 28. Sprüche 10 und Vers 28. Das Warten des Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Schauen wir uns das noch einmal genauer an. Wir sind gerecht, wenn wir auf Gott warten und nicht eine Hoffnung haben, die aus Gottlosigkeit entspringt. Auch in Sprüche Kapitel 14 und in Vers 29. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, der offenbart seine Torheit. Und wie sieht es mit Sprüche 21 aus? Und Vers 5. Das Planen eines Emsigen bringt Überfluss. Wer aber allzu rasch handelt, dem wird es mangeln. Gilt das für uns? Beschreibt das unsere Persönlichkeit? Oder sind wir so Leute, bei denen alles sofort jetzt in diesem Augenblick geschehen muss? Wenn Sie bei einer Arbeit sind, die vielleicht wichtig ist, die keinen Aufschub duldet und jemand kommt zu Ihnen und sagt, mach das jetzt mal. Und wenn man nicht sofort reagiert, wenn du das jetzt nicht machst, dann mache ich es. Aber es ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Ich sehe jetzt in meinem Geiste einige von Ihnen, die vielleicht so ein gewisses Schmunzeln im Gesicht haben. Sie wissen vielleicht, worum es mir hier geht. Es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass so etwas geschieht. Geduldig sein. Manchmal ist es notwendig, ein wenig auszuharren. Robert Armstrong, der ehemalige menschliche Leiter der Worldwide Church of God, die es heute nicht mehr gibt, aber aus der wir hervorgegangen sind, der wurde einmal von einem Mitarbeiter gefragt: Herr Armstrong, wir müssen das jetzt sofort machen. Bitte geben Sie uns das okay, dass wir das jetzt sofort machen. Und der Armstrong sagte: Sofort, jetzt, augenblicklich? Ich muss mir das erstmal überlegen. Nein, 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 es muss jetzt sofort gemacht werden. Seine Antwort war: Wenn es jetzt sofort gemacht werden muss, ist meine Antwort nein. Nein. Denn man muss natürlich, wie ich sagte, überlegen, die Kosten überschlagen. Nicht sofort, vorschnell, rasch handeln, wenn man meint, jetzt und nur jetzt muss es geschehen. Es bedeutet, Rat einzuholen, aber man muss natürlich Rat einholen bei den richtigen Ratgebern, bei denen, die die Wahrheit Gottes kennen, vielleicht durch viele Erfahrung, durch ihr Leben hindurch, den Lebensweg Gottes gegangen sind. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 12 an. Es ist manchmal sehr notwendig, Rat einzuholen und nicht auf seine eigene Klugheit sich zu verlassen. Sprüche 12 und Vers 15. Den Toren dünkt sein Weg recht, aber wer auf Rat hört, der ist weise. Und in Sprüche Kapitel 15 und Vers 22 wird uns gesagt, die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, da gelingen sie. Es muss schon manchmal eine Notwendigkeit bestehen und besteht auch, Rat einzuholen. Auch wenn es zum Beispiel um eine zukünftige Ehe geht. Wir haben immer gesagt, es ist wichtig, dann zunächst einmal vielleicht mit den Predigern über eine solche Situation zu sprechen. Rat einzuholen. Aber es geht nicht nur um eine zukünftige Ehe, es geht auch um viele andere Dinge, die wichtig sind. Ich meine jetzt, die wirklich wichtig sind. Nicht, ob jemand jetzt ein Auto kauft, das blau ist oder rot oder grün. Mein Daumen geht es mir jetzt nicht. Alles dies bedeutet auch, wie ich sagte, nicht zu schnell zu handeln. Und das beinhaltet, nicht zu schnell zu urteilen. Auch das ist sehr leicht geschehen. In Sprüche Kapitel 18 und Vers 17. Ein jeder hat zuerst in einer Sache Recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet sich's. Beide Seiten hören, wenn es um eine Situation geht, die unsere Aufmerksamkeit erfordert, vielleicht sogar unsere Entscheidung. Beide Seiten hören. Nicht zu schnell urteilen, nicht zu schnell verurteilen, nicht zu schnell verdammen. Die Frage ist, tun wir das? Beschreibt das uns? Oder sind wir solche, die schnell auf das hüpfen, was einem so mitgeteilt wird von einer Person, und man hört die andere Seite nicht? Man sollte andererseits aber auch nicht aufschieben, Gottes Gebote zu halten. Kehren wir zum Buch der Psalmen zurück, Psalm 119 und Vers 60. Psalm 119 und Vers 60. Da sagt David: Ich eile und säume nicht, zu halten deine Gebote. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Zum Beispiel, sind Sie immer noch im Kampf, den Sabbat zu halten? Oder sagen Sie sich, ja, ich werde den Sabbat vielleicht jetzt noch nicht unbedingt halten, weil dann würde ich ja vielleicht meine Arbeit verlieren, meinen Job. Ich werde zunächst einmal weiter so arbeiten und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo ich den Sabbat halte. Oder die heiligen Festtage. Ja, ich würde sie zwar gerne halten, aber irgendwie geht das jetzt noch nicht, kann ich jetzt noch nicht. Oder den Zehnten sein. Oh, das kann ich jetzt noch nicht, weil dann würde ich ja nicht genug Geld haben. Oder den Sonntag nicht mehr zu halten, Weihnachten nicht mehr zu halten, Ostern nicht mehr zu halten. Ah, das ist jetzt noch zu kompliziert. Was würden meine Freunde, meine Verwandten, vielleicht mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern sagen dazu? Rauchen. Ja, okay, ich weiß, dass es verkehrt ist, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich es vielleicht abschaffen werde, aber jetzt zur Zeit kann ich es noch nicht. Drogen. Das Essen von unreinem Fleisch. Wie sieht es mit unerlaubtem Sex aus? Sie leben zusammen mit einem Partner und wissen, dass das nicht richtig ist in Gottes Augen. Sie müssen entweder sich verheiraten oder aber sich trennen. Aber ja, das ist noch zu früh. Das will man jetzt noch nicht. Schauen Sie, das ist etwas, was Gott natürlich in keinster Weise toleriert und was Sie auch in Ihrem eigenen Leben nicht tolerieren dürfen. Wenn Sie etwas erkannt haben, was richtig ist, müssen Sie es tun, und zwar sofort. Da ist nicht der Sinn der Sache der, dass man jetzt erstmal in Anführungszeichen geduldig ist, nicht in Anführungszeichen vorschnell handelt und arbeitet und wirkt und zunächst einmal die Sache so schleifen lässt. Das ist nicht das, was Gott uns sagt. Es gehört auch die Fähigkeit und den Willen dazu, dass Gott uns zeigt, wo wir Sünde haben. Manchmal machen wir uns selbst da auch etwas vor. Im Psalm 139, die Verse 23 und 24. Psalm 139, die Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und wenn wir dieses Gebet mit wirklicher Ernsthaftigkeit beten, wird Gott uns auch helfen. Und er wird uns dann auch zeigen, wo wir auf bösem Wege sind. Aber dann obliegt es uns, dies anzunehmen und dann sich von diesem bösen Wege fernzuhalten. Meinen wir vielleicht, das ist uns nicht unbedingt wichtig oder für uns ist das nicht notwendig, weil wir sind ja so gerecht, wir können ja in keinster Weise sündigen. Nun, im Buch Prediger, eine Stelle, die wir alle kennen, in Kapitel 7, die Verse 16 bis 20, wird uns gesagt, wir sollen uns nicht zu selbstgerecht darstellen, weil es gibt niemanden, der nicht sündigt. Es gibt niemanden, der nur Gutes tut und nicht sündigt. Und das bedeutet auch, kehren wir zum Buch der Sprüche zurück, Kapitel 28, dass man sich von der Sünde abwendet. Dass man sie erkennt, dass man sie bereut, dass man sich von ihr abwendet, dass man sie lässt. Dass man aufhört, das Falsche zu tun, dass man beginnt, und zwar sofort, das Richtige zu tun. Sprüche 28, die Verse 13 bis 14. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen, denn Gott wird uns mit Barmherzigkeit richten. Wenn wir Barmherzigkeit auch anderen gegenüber zeigen, wird uns Gott auch Barmherzigkeit erweisen. Wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, der wird in Unglück fallen. Wer sich gegen Gott wendet, wer sagt, ja, ist zwar Sünde, aber ich will es nicht überwinden. Das wird niemals ein gutes Resultat haben. Die Frage, die wir uns vielleicht auch in diesem Zusammenhang stellen sollten, sind wir fleißige oder faule Menschen? Wie sieht das aus bei uns? Sprüche Kapitel 10 und Vers 4. Sprüche Kapitel 10 und Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Sprüche 13 und Vers 4. Der Faule begehrt und kriegt's doch nicht. Aber die Fleißigen kriegen genug. Wer fleißig arbeitet, einem Job nachgeht, seine Verpflichtung bei der Arbeit erfüllt, dem wird es gut gehen. Aber der Chef wird letztendlich die Fleißigen von den Faulen zu unterscheiden wissen. Sprüche 14, Vers 23. Sprüche 14 und Vers 23. Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal Sprüche 21 und Vers 25. Sprüche 21 und Vers 25. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Er hat zwar Wünsche, Ideen, was er tun könnte, aber er will es einfach nicht tun. Sprüche 22 und Vers 13. Sprüche 22 und Vers 13. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen. Ich könnte getötet werden auf der Gasse. Mit anderen Worten, er ist um Ausreden nie verlegen, warum er nicht arbeiten will, warum er nichts tun will. Ah, da ist ein Löwe draußen. Wenn ich jetzt rausgehe, um vielleicht zur Arbeit zu gehen oder eine Arbeit zu suchen, oh, ich könnte ja dabei getötet werden. Ich könnte ja einen Autounfall haben. Jemand könnte mich ja überfahren und so weiter und so fort. Sprüche 26, Vers 16. Sprüche 26 und Vers 16. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die da wissen, verständlich zu antworten. Mit anderen Worten, er ist, wie ich sagte, um Ausreden die verlegen, er weiß es genau und er will natürlich nicht. Auf andere hören, die ihm sagen, du musst arbeiten. Sprüche 28 und Vers 19. Wer seinen Acker bebaut, der wird Brot genug haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der wird Armut genug haben. Wer nichtigen Dingen nachgeht. Sehr wichtig, in diesem Zusammenhang auf diese nichtigen Dinge einmal einzugehen. Sprüche 12 und Vers 11. Sprüche 12 und Vers 11. Sind Sie jemand, der nichtigen Dingen nachgeht und der nicht arbeiten will? Sprüche 12 und Vers 11. Wer seinen Acker bebaut, der wird Brot, die Fülle haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der ist ein Tor. Schauen Sie, wenn es darum geht, entweder zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, dann ist alles das, was einen davon abhält, nicht zu arbeiten, nichtig. Natürlich, es geht nicht um unsere Anbetung zu Gott, das ist mir klar. Aber um diese Hobbys, die man vielleicht durchführen will, das ist nichtig, das ist total unerheblich, es ist in der Tat verkehrt. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Da sagt uns auch der Apostel Paulus etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Brisantes. 2. Thessaloniker, Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Denn schon als wir bei euch waren, da geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Mit anderen Worten, die haben sich sehr um die Angelegenheiten anderer gekümmert. Waren auch nicht still, sondern waren sehr wortreich, sagen wir einmal. Und Paulus sagt, das ist nicht der christliche Lebensweg. Und das bedeutet auch, dass wenn man sich zurzeit finanziell von anderen unterstützen lässt, dass es eine zeitweilige Situation sein muss. Es sei denn, natürlich, es liegen Gründe vor, wo man einfach nicht arbeiten kann, aus Gesundheitsgründen oder was immer. Aber wenn man arbeiten kann und man ist zurzeit in einer momentanen Notlage, ja, man kann durchaus finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen, aber das sollte kein langwieriger Zustand sein. Sondern man soll selbst Geld verdienen, man soll selbst arbeiten, man soll nicht andere ausnützen. Egal, wer die anderen sind. Ein Grund, warum man arbeiten soll, findet sich in Sprüche 11 und Vers 25. Wer reichlich gibt, der wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Nun, man kann nicht reichlich geben, wenn man nichts hat. Deswegen ist das eine sehr wichtige Aussage hier in 2. Korinther, Kapitel 9. Auch wiederum eine sehr bekannte Stelle. 2. Korinther 9 und Vers 6. Ich meine aber dies. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Trifft das auf Sie zu? Wollen Sie gesegnet werden? Dann denken Sie einmal über Ihre Lebenssituation nach. Könnten Sie mehr tun? Könnten Sie mehr verdienen, damit Sie auch mehr geben können? In Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, natürlich nicht als Christ, kann man ja keineswegs hier Diebstahl begehen, sondern er arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Schauen Sie, das ist Teil der Motivation. Geben ist seliger als nehmen. Aber wenn man nicht arbeiten will, kann man dies ja auch gar nicht dann durchführen. Und dann hat man natürlich auch keinen Anspruch, wenn man es so sagen will, auf göttlichen Segen. Und dazu gehört auch eine weitere Ermahnung in Sprüche 22 und Vers 7. Sprüche 22 und Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, der ist des Gläubigers Knecht. In anderen Worten, aufhören, Schulden zu machen. Vor allen Dingen, wenn man sich Psalm 37 anschaut, und Vers 21, welche Gleichsetzung hier durchgeführt wird. Psalm 37 und Vers 21. Der Gottlose muss borgen und bezahlt nicht. Aber der Gerechte ist barmherzig, hier haben wir wiederum die Barmherzigkeit, und kann geben. Auch hier sind Sie jemand, der gerne viel kauft und alles so auf die Kreditkarte bringt. Und dann kann man am Ende, wenn man die Kreditkartenrechnung erhält, das nicht bezahlen oder man kann nur etwas bezahlen und kriegt natürlich dann wahnsinnig hohe Zinsen draufgebrummt, weil man eben nicht alles gezahlt hat und zahlen kann. Leben Sie nicht über das, was Sie haben. In allem, was ich jetzt bislang besprochen habe, geht es darum, dass man mit ganzer Kraft arbeitet, bei allem, was man tut. Man sollte bei allem, was man tut, zunächst einmal die Kosten zählen. Man sollte bei allem, was man tut, darauf achten, dass Gott an erster Stelle in seinem Leben ist. Und man sollte bei allem, was man tut, es mit ganzer Kraft arbeiten. Im Predigerbrief, Kapitel 9, Vers 10, übersetzt es die Schlachterbibel wie folgt. Prediger 9, Vers 10 der Schlachterbibel. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Beschreibt das uns? Oder sind wir manchmal nur halbherzig bei einer Sache? Oder vielleicht gar nicht? Man darf natürlich auf der anderen Seite, wir haben jetzt viel über Reichtum gelesen, dass man Reichtum erlangen kann, wenn man auf gewisse Weise lebt. Man darf natürlich auf der anderen Seite aber nicht Begierde nach Reichtum haben und auf seinen Reichtum vertrauen, wenn man ihn hat. Das ist auch sehr wichtig. Und die Frage ist, beschreibt das uns wiederum? Sprechen wir wiederum im Buch der Sprüche dieses Thema an. Sprüche 11 und Vers 4. Reichtum hilft nicht am Tage des Zornes, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Sprüche 11, Vers 28. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen. Aber die Gerechten werden grünen, wie das Laub. Sprüche 23, die Verse 4 bis 5. Sprüche 23 und Vers 4. Bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da. Denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Bemühe dich nicht, reich zu werden, denn der Reichtum ist nur zeitweilig und er kann sehr schnell auch in diesem Leben zu Ende gehen. Im Buch Prediger, Kapitel 5 und Vers 9. Prediger, Kapitel 5 und Vers 9. Wer Geld liebt, der wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel, nichtig. Ein Haschen nach Wind, ein Blasen in den Wind. Lesen wir noch ein paar weitere Stellen zu diesem Thema in Hebräer Kapitel 13 und Vers 5. Und wie ich ja sagte, es geht heute um eine Bestandaufnahme, eine kritische Überprüfung unseres Lebens, um zu sehen, wo wir bei alledem stehen. Und wenn Sie sich ertappen bei einigen dieser Punkten, dass das sie beschreibt, dann ist höchste Zeit, da etwas zu unternehmen. Hebräer 13, Vers 5, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Nicht geldgierig sein, sondern auf der anderen Seite wiederum auf Gott blicken. Sich an dem genügen lassen, was man hat, was Gott einem gegeben hat. Und wenn man meint, man hat nicht genug, dann denken wir daran, Gott sagt, nein, ich bin ja da, ich werde dich nicht verlassen. Auch in 1. Timotheus, Kapitel 6 und die Verse 8 bis 9. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen, in Verderben und Verdammnis. Wir lesen in anderen Stellen, dass aufgrund des trügerischen Reichtums Menschen die Kirche Gottes, den Weg Gottes verlassen haben. Das wird hier genau beschrieben. Es wird hier diese Warnung ausgesprochen. Und damit wird natürlich auch angesprochen die Tatsache, dass wir uns nicht unnötige Sorgen machen sollen. Eine bekannte Stelle natürlich in Matthäus Kapitel 6 und Vers 25. Vielleicht sieht unsere Situation zurzeit gar nicht so gut aus. Und man macht sich natürlich dann große Sorgen. Aber hier, Christus gibt uns die folgende Anweisung, die folgende Ermahnung, die folgende Warnung. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben. Macht euch keine ängstlichen Gedanken, was ihr essen, was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Wenn ich jetzt den Sabbat halte, verliere ich ja meine Arbeit. Dann stehe ich ja und liege ich ja auf der Straße. Nach alledem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater, der weiß doch, dass ihr alles dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner, das heißt Gottes Gerechtigkeit. Das heißt hier, so wird euch alles zufallen, besser, so wird euch alles gegeben werden. Die Elberfelder Bibel sagt, so wird euch alles hinzugefügt werden. Beschreibt es uns. Sind wir jemand, der sich unnötige Sorgen macht, viele Sorgen macht? In der Parallelstelle in Lukas, in Kapitel 12 heißt es auch noch, und macht euch keine Unruhe. Vertraut auf Gott. In 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge. Ja, wie soll man das machen? Wie kann man unsere Sorge auf Gott werfen, sozusagen, dass er unsere Sorge trägt, für uns trägt? Nun, wir lesen dies in Philipper, Kapitel 4. Philipper, Kapitel 4 und Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dann sagt er in Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Beten wir zu Gott um Hilfe. Da ist nichts daran verkehrt. Wir sollen Gott um Hilfe bitten. Gott möchte, dass wir ihn um Hilfe bitten. Eingedenk der Tatsache, dass alles, was in unserem Leben geschieht, Gott weiß. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Es gibt noch nicht einmal Gedanken, die Gott verborgen sind. Sie können das nachher durchlesen in Psalm 39, wo David davon ausgeht, dass und dies beschreibt, dass nichts, was er tut, nichts, wohin er geht, wohin er sich wendet, bei Gott verborgen ist. Gott weiß, dass wir das alles bedürfen. Er blickt natürlich auf uns und er möchte natürlich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wir sollen uns nicht unnötige Sorgen machen. Wenn unsere Beziehung zu Gott die richtige ist, dann wird Gott eingreifen. Dann wird Gott uns helfen. Und das bedeutet, dass wir eine enge Beziehung zu Gott haben müssen. Eine ständige Kommunikation mit Gott haben müssen. Und das ist jetzt die Frage für uns alle. Trifft das auf uns zu? Im Buch Psalm, wie Sie auch sehen, werde ich immer zwischen Psalm und den Sprüchen hin und her wandern sozusagen. Aber beide sind sehr wichtig, manchmal auch sehr ergänzend. Psalm 63 und Vers 7. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, dann sinne ich über dich nach. Psalm 88 und Vers 3. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Vers 14. Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt früher vor dich. Psalm 86, Vers 3. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Das ist auch interessant, weil Christus uns ja sagt, dass wir beten sollen zum Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Mit anderen Worten, Tag für Tag und auch für den nächsten Tag. Es geht um tägliches Gebet. Und schauen wir uns auch Psalm 119 an, die Verse 147 bis 148. Psalm 119, die Verse 147 und 148. Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe. Auf dein Wort hoffe ich. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Ist das etwas, was uns beschreibt? Haben wir diese enge Beziehung, diese enge Kommunikation bis Gott, oder ist alles andere für uns wichtiger, als diese enge Beziehung zu Gott zu haben? Und da wir von Gebet sprechen, auch eine wichtige Aussage im Kolosserbrief. Das ist etwas, was wir vielleicht auch häufig vergessen. Ich weiß noch, wie Herr Armstrong einmal, oder nicht nur einmal, aber mir ist einmal ganz besonders in Erinnerung geblieben, wie er davon gesprochen hat, dass er die Gebete der Geschwister braucht. Und manchmal war es auch so, dass man vielleicht routinemäßig bei einem Abschlussgebet dann auch gebetet hat: Gott, hilf an Armstrong. Natürlich, es musste von Herzen kommen. Und es war sogar so üblich geworden, dass jemand, der dann vergaß, für einen Armstrong zu beten, daran erinnert wurde. Ich meine, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, dass das auf mich angewendet werden sollte, aber es ist schon etwas sehr Hilfreiches, wenn Sie hin und wieder auch für mich jetzt ganz namentlich beten. Und nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Prediger in Gottes Kirche und für das Werk, damit wir unsere Aufgabe, unsere Endzeitaufgabe erfüllen können. Das ist etwas, was Paulus die Geschwister aufgeordert hat zu tun. In Kolosser 4, die Verse 3 bis 4. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen auch ich in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Schauen Sie, er betete darum, dass die Geschwister auch darum beten sollen, dass eine Tür aufgetan würde, durch die man hindurchgehen könnte, eine Tür des Glaubens, eine Tür, die es ermöglicht, das Werk Gottes zu tun. Beten wir für Gottes Werk. Beten wir für die Predigerschaft der Kirche Gottes. Es ist auch wichtig, dass wir andererseits nicht die Notlage anderer ausnutzen. Wir hatten über Reichtum gesprochen, wir hatten darum gesprochen und darüber gesprochen, dass wir arbeiten müssen. In Psalm 15, Vers 5, da wird uns eine weitere Mahnung gegeben. Psalm 15, Vers 5. Das ist jemand, der im Zelte Gottes wohnen darf, auf seinem heiligen Berge. Wer seinen Eid hält, oder vielmehr Vers 5, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt. Zinsen in diesem Sinne Wucher. Jemand ist in einer Notlage und anstatt ihm oder ihr zu helfen, ohne Zinsen zu verlangen, da verlangt man noch Zinsen dafür, dass man dieser Person hilft und vielleicht sogar sehr hohe Zinsen. Und das ist genau das, was Gott natürlich in keinster Weise will und das dürfen wir in keinster Weise tun. Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Sind wir Friedensstifter? Wie friedlich sind wir? Wie friedlich sind Sie? Wie friedlich bin ich? Sind wir darum bemüht, Frieden zu schaffen, Frieden zu bewahren? Oder ist bei uns laufend nichts weiter als Krieg und Unruhe? Matthäus Kapitel 5 und Vers 9. Matthäus 5 und in Vers 9. Selig sind die Friedfertigen, oder man kann auch übersetzen, die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Nun, die Gleichsetzung ist eine deutliche. Wenn wir keine Friedensstifter sind, keine Friedfertigen, dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht letztendlich Gottes Kinder heißen. In Jakobus Kapitel 3, da sagt der Halbbruder von Jesus Christus, in Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die Frucht der Gerechtigkeit, stiften sie Frieden und dann werden sie zu den Gerechten gehören. In Hebräer Kapitel 12 und in Vers 14, Hebräer 12 und Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Tun wir das, beschreibt das sie, jagen sie dem Frieden nach mit jedermann oder nur mit einigen vielleicht. Römer Kapitel 12 und Vers 18. Römer 12 und Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir tun unseren Teil. Nun, es gibt Menschen, die keinen Frieden wollen, das ist mir klar. Aber soweit wie es an uns liegt, sollten wir Frieden machen, Frieden stiften, Frieden bewahren. Im Psalm 139 und Vers 1. Psalm 139 und Vers 1. Das ist ein Psalm Davids. Entschuldigung, Psalm 133 und Vers 1. Psalm 133 und Vers 1. Von David ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder oder Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Wenn da Frieden herrscht, sollte kein Krieg in der Kirche Gottes sein, in keinster Weise. Aber sind wir solche, die gerne Krieg haben? Nun, in Matthäus 26, da wird natürlich etwas Deutliches gesagt. Hier war Petrus, der meinte, er müsse Christus verteidigen, ihm helfen, als er von dieser Horde von Soldaten verhaftet wurde. Er nimmt sein Schwert, er schlägt dem Knecht des Hohenpriesters Malchus das Ohr ab, wollte vielleicht ihm etwas anderes noch abschlagen. Das sagt Christus in Matthäus 26, Vers 52. Stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Das wäre ganz buchstäblich auch bei Petrus der Fall gewesen, denn wenn diese Konfrontation weiter so gegangen wäre, dann hätten natürlich diese Soldaten, die dabei waren, schwer bewaffnet. Die würden natürlich dann aus diesen Jüngern ein Massaker hergestellt haben. Aber die Frage, die wir uns stellen sollen, vielleicht ist uns klar, dass wir natürlich niemals der Armee beitreten dürfen oder der Polizei, die ja nun Gewalt ausübt, das Schwert nimmt oder in irgendeiner Berufssituation sein dürfen, wo es um das Töten von Menschen geht. Aber wie sieht es mit unserem Wort aus, mit unserem Reden? Denn auch unsere Worte können manchmal Schwerter sein. Greifen wir zu dem Schwert des Wortes, um reinzuschlagen und reinzuhauen und draufzuhauen. Sprüche, Kapitel 12. Sprüche, Kapitel 12. Und Vers 18. Wer unversichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Unvorsichtig reden, wie so ein Vulkan, so seine Lava auf oder in die Luft schleudert, können wir manchmal so vielleicht mit unseren Worten herumschleudern. Sprüche 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist. Denken, bevor man spricht. Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaume hält, der ist klug. Wenn man zu viel spricht, kann das sehr leicht zu Zwistigkeiten führen, zu Streit, zu Unruhe. Und so sagt uns auch Salomo in Sprüche 12 und Vers 23, ein verständiger Mensch trägt seine Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus. Sie denken vielleicht schon an eine Stelle, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, Sprüche 23, Vers 9. Sprüche 23, Vers 9. Da lesen wir, rede nicht vor des unverständigen Ohren, denn er verachte die Klugheit deiner Rede. Man muss sehr wählerisch sein, wem man was sagt. Man soll die Perlen nicht vor die Säue schmeißen, damit die nicht die Perlen zertreten unter ihren Füßen und dann sich gegen uns wenden und uns zerreißen. Manchmal will man sehr gerne das, was man weiß, anderen mitteilen. Und das mag manchmal die absolut falsche Situation sein. Sprüche 29, Vers 9. Sprüche 29, Vers 9. Wenn ein Weiser mit einem Toren rechtet, so tobt er oder lacht, aber es gibt keine Ruhe. Nein, es gibt Krieg, Unzufriedenheit, Streit. Es hat keinen Wert, mit jemandem zu rechten, mit dem, den zurechtzuweisen, sagen wir einmal, der sich bereits als ein Tor manifestiert hat. Das bringt absolut nichts. Psalm 39, die Verse 1 und 2. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedu tun. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Munde einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Wir haben immer und immer wieder gesagt, sie können niemanden bekehren zu ihrem Glauben. Die meisten Menschen sind heute nicht berufen, sind nicht zur Wahrheit berufen. Sie würden gar nicht verstehen, was sie ihnen mitteilen. Deswegen heißt es auch, wenn jemand sie fragt, wenn jemand wirklich eine Antwort will, wenn er interessiert ist, dann geben sie ihm eine Antwort. Aber auch da vorsichtig und nicht zu viel quasseln. Aber wenn einer nur eine Frage stellt, um mit ihnen diskutieren zu können, um sie widerlegen zu können, das bringt ja nicht viel. Und wenn es ein Tor ist, dann bringt es absolut gar nichts. Kolosser Kapitel 4 und Vers 6. Kolosser Kapitel 4 und Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Antworten, derjenige, der eine Frage stellt. Sie können das nachher auch in 1. Petrus 3 und Vers 15 natürlich nachlesen. Wir müssen wissen, wie wir antworten. Nun, beschreibt das Sie. Sind Sie jemand, der zunächst einmal denkt und überlegt, bevor er etwas sagt, der seine Klugheit nicht zur Schau stellt, der nicht mit einem Ton rechten will, der weiß, wie er antworten will, wenn jemand ernstlich ihn eine Frage stellt, aber auch insoweit vorsichtig zu sein, dass man nicht zu viel sagt. Und zu alledem, was wir jetzt besprochen haben, gehört auch die Tatsache, dass wir das Vergangene ruhen lassen sollen. Denn wenn man das Vergangene wieder hervorbringt, kann das auch sehr leicht zu Unfrieden führen. Sprüche Kapitel 16. Sprüche Kapitel 16 und Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. In seinem Munde ist es wie brennendes Feuer. Natürlich, wenn es wie brennendes Feuer ist, dann wird es natürlich andere mit der Flamme versengen. In Sprüche 17 und Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Mit anderen Worten, erzeugt Krieg und Unruhe. Wenn man eine Sache begraben lässt, zeugt es auch von Barmherzigkeit. Und wir werden aufgefordert, barmherzig zu sein. Ich habe oft erlebt, dass jemand Dinge zur Sprache bringt, die wer weiß, wie lange schon vorher geschehen sind, warum er es tut, aus welchen Motiven auch immer. Vielleicht hat er sogar die Motive, oh, ich muss jetzt hier Klarheit schaffen. Es ist immer verkehrt. Und in vielen Fällen betrügt eine solche Person sich auch selbst, gebärdet sich als selbstgerecht, oh ja, das hätte ich ja auch nie getan, was der da oder die da getan hat. Und wer meint, er steht, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Viele sind gefallen, die auf diese Weise agiert haben. Sprüche, Kapitel 11 und Vers 17. Ein barmherziger Mann nützt auch sich selber. Aber ein Herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Zunächst einmal auch dadurch, dass man ihn als einen herzlosen Menschen erkennt. Aber wenn sie ein barmherziger Mensch sind, dann werden sie Barmherzigkeit erlangen. Und damit nützen sie sich selber. Und das bedeutet auch, dass man seine Bekanntschaften sorgfältig wählen muss. Mit wem haben Sie Umgang? Haben Sie mit den falschen Menschen Umgang? Und beeinflussen diese falschen Menschen Sie, falsche Dinge zu tun? Sprüche 23, die Verse 20 bis 21. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern, denn die Säufer und Schlemmer verarmen. Und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Halten sich von solchen Menschen fern. Ah ja, ich muss mal zu dieser Party gehen, zu der Party gehen, zu dieser diese Diskussion oder diese Disco aufsuchen, vielleicht dann auch Diskussionen führen. Verderbliche Diskussionen nebenbei gesagt. Halten sich von Säufern fern, von Schlemmern, von Drogenabhängigen, von jemandem, der raucht. Wenn Sie jemand sind, der das Rauchen eingestellt hat, aufgehört hat, aber natürlich in Versuchung geraten würde, wieder zu rauchen, wieder Drogen zu nehmen und so weiter und so fort. Halten sich von solchen Menschen fern. Oh, das ist aber unchristlich. Nein, das ist keineswegs unchristlich. Das ist der christliche Lebensweg. Psalm 26, die Verse 4 und 5. Psalm 26, die Verse 4 und 5. Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften, sitze nicht bei den Gottlosen. Schauen Sie, das sind Mahnungen, die uns gegeben werden. Trifft das auf Sie zu? Auch Psalm 50, die Verse 16 bis 21. Psalm 50, Vers 16. Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden? Und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm. Und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Ah ja, wie die leben, so will ich auch. Deinen Mund lässest du Böses reden, deine Zunge treibt Falschheit, du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn, verleumdest du, und das tust du, und ich schweige, und da meinst du, ich sei so wie du. Ja, kann ich ruhig so machen. Ja, Gott sieht das ja auch gar nicht anders. Aber ich will dich zurechtweisen, sagt Gott, und es dir vor Augen stellen. Manchmal ist diese Rechtweisung keineswegs etwas, was angenehm ist für uns. Nein, der Punkt ist der, wenn sie in irgendeiner Form in diese Kategorie fallen, machen sie eine Änderung in ihrem Leben. Und zwar sofort. Sofort. Zögern Sie nicht, sondern eilen Sie sich und beeilen Sie sich, Gottes Wort zu halten. Denn Sie sollten auch auf Ihren guten Ruf bedacht sein. Ist Ihr Ruf gut oder, ach, das ist derjenige, der ist da laufend mit den Säufern zu Wege? Sprüche 22, Vers 1. Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold. Sprüche 27, Vers 21. Ein Mann bewährt sich in seinem Ruf wie das Silber im Tegel und das Gold im Ofen. Oder wie die Elberfelder Bibel schreibt, ein Mann wird beurteilt nach seinem Ruf, aber nicht nur ein Mann, auch eine Frau, auch ein Kind. Was ist Ihr Ruf? Haben Sie einen guten Ruf, einen guten Leumund, oder ist der ausgesprochen schlecht? Aufgrund Ihrer Taten, aufgrund der Tatsache, wie Sie leben. Prediger, Kapitel 7, Vers 1. Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. In dem Sinne, weil dann hat man es geschafft, wenn man es geschafft hat. Wenn man geboren wird, hat man sein Leben noch vor sich. Man muss sich natürlich bewähren. Aber wenn man stirbt, und zwar im Glauben stirbt, hat man sich bewährt. Aber es geht um den Ruf. Wir lesen, dass der Timotheus einen guten Ruf hatte bei den Geschwistern. Das können Sie in Apostelgeschichte 16, Vers 2 nachlesen. Die ersten Diakone, die zu Diakonen ordiniert wurden, die hatten einen guten Ruf. Das lesen Sie in Apostelgeschichte 16, Vers 3. Aber wenn es um Prediger zum Beispiel geht, sagt uns Paulus in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 7, auch das können Sie sich nachher anschauen, dass ein Prediger einen guten Ruf haben soll bei denen, die draußen sind sogar. Die sollen nicht irgendwie als solche verschrien werden, die alles Falsche tun und werden dann jetzt Prediger in Gottes Kirche. Aber es geht nicht nur für Prediger. Es gilt für uns alle. Wir müssen alle, auch bei denen, die draußen sind, einen guten Ruf haben. Nun, wenn es darum geht, dass wir natürlich Gottes Gebote halten müssen und dadurch verleumdet werden, das ist etwas anderes. Aber es geht darum, dass wir Gottes Lebensweg gehen und dann können die Menschen insoweit nichts gegen uns in der Beziehung sagen. Wenn sie etwas in der Beziehung gegen uns sagen können, weil wir eben Gottes Lebensweg nicht gehen, ist das ein großes Problem. Also schaffen sie sich die Gerechtigkeit in dem Sinne, dass sie den rechten Weg gehen und sich abwenden von falschen Dingen. Und es ist auch wichtig, dass wir unser Wort halten. Wenn wir etwas versprechen, dann sollten wir es erfüllen. Sprüche 25, Vers 14 sagt uns klar und deutlich: Wer Geschenke verspricht und hält es nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen. Und ihr guter Ruf ist auch dahin. Ach, das ist jemand, der laufend etwas verspricht und nicht hält. Und natürlich auch in Psalm 15: Wer kann in Gottes Zelt wohnen, auf seinem heiligen Berge bleiben? Psalm 15 und Vers 4. Das heißt, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen. Wer seinen Eid hält, es muss kein Eid sein, es kann ein Versprechen sein, etwas, was man gesagt hat, auch wenn es ihm schadet. Sie haben etwas versprochen. Vielleicht voreilig. Und dann sehen sie, oh, wenn ich das aber jetzt erfülle, dann schadet es mir. Ja, Gott sagt, nein, sie erfüllen es. Es mögen natürlich jetzt Umstände eintreten, die es verhindern, dass sie es erfüllen, das ist klar. Aber unter normalen Umständen, wenn sie etwas versprochen haben, dann sollen sie es halten, sonst versprechen ein Geschenk und dann sind sie wie Wolken ohne Wasser, wenn sie es nicht halten. Und die Menschen sind enttäuscht von ihnen. Und ihr guter Ruf ist dahin. Sie sollen nicht andere beneiden, wir dürfen nicht andere beneiden. Sünder zum Beispiel, die in Saus und Braus leben, denen es scheinbar weitaus besser geht als uns. Wir werden immer und immer wieder davor gewarnt, dies in dieser Weise nicht zu tun. Psalm 37 und Vers 1. Psalm 37 und Vers 1. Entrüste dich nicht über die Bösen und sei nicht neidisch über die und auf die Übeltäter. Kehren wir kurz zu den Sprüchen zurück, aber behalten Sie Ihren Finger hier in den Psalmen. Sprüche 24, die Verse 1 bis 2. Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht bei ihnen zu sein, denn ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen raten zum Unglück. Sprüche 23, die Verse 17 bis 18. Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Ein Versprechen, Gott wird uns helfen. Achten wir nicht auf das sündige Verhalten anderer. Kehren wir zu den Psalmen zurück. Psalm 49, die Verse 17 bis 18. Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen. Und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Wenn er stirbt, ist es vorbei. Psalm 73, die Verse 2 bis 3. Für uns ist es aber nicht vorbei. Sollte es nicht vorbei sein, wenn wir auf richtige Weise leben. Psalm 73, Vers 2. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, auf schlüpfrigen Grund, stürzt sie zu Boden, wie werden sie so plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Das ist das, worauf wir uns immer konzentrieren müssen, die Tatsache, dass Gott da ist, dass er uns sieht, dass er begreift, worum es geht und dass er eingreift. Im Buch Maleachi wird etwas weiteres hierzu gesagt, auch eine bekannte Stelle. Man kann sich sehr leicht die Vorstellung machen, es ist umsonst, dass man Gott nachfolgt, denn hier diejenigen, die Gott verleugnen, denen geht's gut. Und ich folge Gott nach und mir geht's schlecht. Oh, wie ist mir so schlecht. Maleachi 3, die Verse 13 bis 18. Da sagt Gott, ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, ja, was reden wir hart gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße oder Reue einhergehen vor dem Herrn Zebaoth. Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gottversuchen bleiben bewahrt. Das beschreibt übrigens Mitglieder der Kirche Gottes der Laodicea-Ära. Aber die Gottesfürchtigen, diejenigen, die wirklich die Gottesfurcht haben, die trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, meine Juwelen. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen den Gerechten, dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Es wird ein Unterschied gemacht werden. Gott wird uns diesen Unterschied zeigen. Aber wir müssen auch auf Gott vertrauen. Die Frage ist, haben wir zu viel Selbstmitleid? Sind Sie jemand, der in Ihrem Selbstmitleid schwelgt? Oh, wie weh ist mir. Elia war jemand, der sich wünschte zu sterben, weil es einfach zu viel wurde. Sie können das in 1. Könige, Kapitel 19, Vers 4 nachlesen. Jeremia war jemand, der sagte, Gott, du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, auf den kein Verlass ist. Sie lesen das in Jeremia 15, Vers 18. Und in Jeremia 20, die Verse 14 bis 18, sagt Jeremia, warum bin ich überhaupt geboren worden, dass ich dieses Elend sehen muss, dieses Elend um mich herum. Ich bin tagtäglich geplagt. Und auch der Baruch, der Schreiber von Jeremia, der Jeremia ja auch der Tradition nach begleitet hat, und sie haben sich dann in Irland niedergelassen, mit den Königstöchtern von Zedekia. Dem wird auch etwas gesagt von Gott. Schauen wir uns dies einmal kurz an, in Jeremia Kapitel 45. Jeremia 45, die Verse 2 bis 5. Jeremia 45, in Vers 2. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du sprichst, wehe mir, wie hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Ich seufze mich müde und finde keine Ruhe. Sage ihm, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein. Und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus. Nämlich dies mein ganzes Land. Und du begehrst für dich große Dinge? Begehre es nicht. Denn siehe, ich will Unheil kommen lassen über alles Fleisch, spricht der Herr. Aber dein Leben sollst du wie eine Beute davonbringen, an welchen Ort du auch ziehst. Das war das Versprechen Gottes. Du wirst am Leben bleiben, aber begehre keine großen Dinge für dich und habe kein zu großes Selbstmitleid mit dir. Sind wir jemand, der immer Selbstmitleid mit sich hat? Auf sich blickt, oh, wie weh ist mir, und nicht auf das Elend, das Leid, was in der Welt vor sich geht. Und dieses Leid wird noch schlimmer werden. Die große Trübsal wird kommen. Was ist unser Fokus? Man darf sich nicht von der Gemeinschaft innerhalb der Kirche Gottes absondern. Das ist auch eine sehr wichtige und sehr problematische Situation. Sprüche 18 und Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und gegen alles, was gut ist, geht er an. Dazu wird es letztendlich kommen. Die Bibel warnt uns im Hebräerbrief, dass wir nicht die Versammlung verlassen sollen, wie es bei einigen Usus geworden ist, wie es Mode geworden ist, Gewohnheit geworden ist. Und wenn Sie weiterlesen, Hebräer Kapitel 10, in Vers 25, und dann die weiteren Stellen, dann sehen Sie, der unmittelbare Zusammenhang ist das Begehen der unvergebbaren Sünde. Was auch hier in Sprüche 18 und Vers 1 zum Ausdruck kommt. Sind Sie jemand, der sich gerne absondert? Oder sind Sie jemand, der sich an der Gemeinschaft der Familie Gottes erfreut, der es als lieblich, als gut ansieht, wenn Brüder untereinander in Frieden und in Gemeinschaft leben? Als Eltern sollen wir unseren Kindern von Gott erzählen. Und von Gottes Wirken und von was Gott getan hat und tun wird. Psalm 78, die Verse 3 bis 7. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob, gab ein Gesetz in Israel, gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergäßen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Tun wir dies. Lesen oder lesen wir auch mit den Kindern die Geschichten der Bibel. Lehren wir die Kinder, was die Bibel lehrt? Und natürlich ihrem Alter angemessen, aber sprechen wir zu den Kindern über Gott und wie herrlich und wunderbar Gott ist. Überlassen Sie das nicht einfach der Predigerschaft in der Kirche. Wir kommen jetzt jeden Sabbat in die Versammlung. Ja, das reicht. Das reicht ja dann. Ne? Das reicht keineswegs. Das reicht keineswegs. Nein, Sie müssen als Eltern Ihren Kindern von Gott erzählen und eine Beziehung aufbauen. Ihre Kinder, wenn Sie ein bekehrter Christ sind, sind geheiligt, sind ausgesondert zu dem heiligen Zweck, eine Verbindung zu Gott zu haben. Und so sollen die Kinder wiederum auch lernen, ihre Eltern zu ehren und zu respektieren. Und natürlich müssen zunächst einmal die Eltern den Kindern diesen Respekt beibringen. Und dann auch sehen, dass dieser Respekt angewendet wird. Sprüche Kapitel 20 und Vers 20. Es sollte nicht die Aufgabe eines Erwachsenen sein, der eben nicht Vater oder Mutter ist, einem Kind zu sagen, du musst mich respektieren. Das sollte von den Eltern kommen. Sprüche 20 und Vers 20. Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird verlöschen in der Finsternis. Sprüche 23, Vers 22. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Ach, was die so sagt, ist doch unwichtig. Die weiß ja nichts mehr. Sprüche 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen. Das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Also ich meine, deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Aber das gilt nicht nur für die Eltern, dass man denen Respekt entgegenbringt und nicht so handelt, wie es hier beschrieben ist. In 3. Mose, Kapitel 19, da wird noch etwas mehr gesagt. 3. Mose 19 und Vers 32. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Respekt für alle alten Menschen haben. Nicht nur für die Eltern. Das muss den Kindern beigebracht werden. Bringen Sie das Ihren Kindern bei. Oder ist es denen egal, wenn Sie beobachten, wie die Kinder ältere Menschen nicht respektieren? Ach, das ist ja egal. Ich bin ja nicht der Vater, ich bin ja nicht die Mutter. Nein, Sie sind verantwortlich. Sie müssen darauf achten. Und schauen Sie, alles das, was wir jetzt besprochen haben hier, wird auf das Nächste, was ich jetzt noch anwenden und ansprechen möchte, eine Anwendung finden. Das ist alles in gewisser Weise anwendbar. Kehren wir kurz noch einmal zurück zu dem, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, wir müssen die Kosten überschlagen. Wir haben gesagt, wir müssen Gott an die erste Stelle setzen. Wir haben gesagt, dass wir auf Gottes Eingreifen und Inspiration warten sollten. Wir haben gesagt, dass wir geduldig sein sollten. Wir haben gesagt, dass wir Rat einholen sollten, auf Rat hören sollten. Wir haben gesagt, nicht zu schnell zu urteilen, natürlich auch nicht aufzuschieben, Gottes Gebote zu halten und dass Gott uns unsere Sünden zeigen muss. Wir haben gesagt, dass wir fleißig sein müssen, nicht faul, dass wir arbeiten sollen, um reichlich geben zu können, dass wir keine vielen Schulden machen sollen, dass wir alles mit ganzer Kraft tun sollen, natürlich keinen Reichtum erstreben sollen, Begierde für Reichtum haben und sich uns auf unseren Reichtum verlassen sollen. Man soll sich keine unnötigen Sorgen machen. Wir müssen eine enge Beziehung zu Gott haben, ständige Kommunikation. Wir sollten auch für Gottes Werk beten. Wir sollten nicht die Notlage anderer ausnutzen. Wir sollen Friedensstifter sein, nicht das Wort als ein Schwert benutzen, das Vergangene ruhen lassen, barmherzig sein, unsere Bekanntschaften sorgfältig auswählen, auf seinen guten Ruf bedacht sein. Man muss sein Wort halten, seine Versprechen erfüllen. Man darf die Sünder und die anderen, denen es gut geht, nicht beneiden. Nicht zu viel Selbstmitleid haben. Sich nicht von der Gemeinschaft der Geschwister absondern. Seinen Kindern von Gott zu erzählen, ist wichtig. Und auch, dass die Kinder gelehrt werden müssen, die Eltern zu ehren und zu respektieren und auch die älteren Menschen. Und alles das muss eine Rolle spielen bei der Suche nach einem Ehepartner. Jemand, der nicht verheiratet ist, aber gerne verheiratet sein möchte, der sollte sich einige wichtige Dinge hier klar machen. Sprüche 18, Vers 22. Sprüche 18 und Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, ich gehe jetzt von einer guten, richtigen, göttlichen Ehefrau aus, der hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Es geht um eine richtige Ehefrau. Es geht nicht um eine, an der Gott kein Wohlgefallen hat. Sprüche 21, Vers 19. Und das Gleiche gilt für einen Mann. Es geht nicht nur um eine Frau hier. Sprüche 21, Vers 19. Besser in der Wüste wohnen als bei einem zänkischen und zornigen Weib oder einem zänkischen und zornigen Ehemann. Sprüche 25, Vers 24. Besser im Winkel auf dem Dache sitzen, als mit einem zänkischen Weibe zusammen in einem Haus. Mit anderen Worten, man muss sich vorher kennenlernen. Man soll nichts übereilen. Man soll sich Zeit nehmen. Im Hohelied heißt es in Kapitel 2 und Vers 7, das wird dann noch einmal wiederholt, weckt die Liebe nicht auf und stört sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Nicht zu vorschnell die Liebe erwecken, sozusagen. Und das bedeutet, dass man auch eine finanzielle Grundlage für die Ehe haben sollte, bevor man eine Ehe eingeht. In Sprüche 24 und Vers 27 heißt es, richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker und danach gründe dein Haus. Mit anderen Worten, dein Hausstand. Doch dieses Haus muss von Gott gebaut sein. Natürlich, man kann nicht ein Haus bauen, das auf einem Sand oder einem Sandbecken, auf einem Treibsand gebaut ist. Christus ja auch warnt, wenn man nicht auf den Felsen gebaut hat und dann kommt das Ungewitter und das Unwetter und dann fällt das Haus zusammen. Im Psalm 127, Vers 1 heißt es, dass diejenigen, die nicht das Haus bauen, oder vielmehr, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die Arbeiter vergebens, nutzlos. In anderen Worten, es muss natürlich ein Haus sein, das in Gottes Augen wohlgefällig ist. Und dazu gehört, dass man eben eine finanzielle Grundlage hat. Die beiden Gründe für eine Ehescheidung in den meisten Fällen sind entweder die Finanzen oder aber ein Missverständnis im Hinblick auf sexuelles Verhalten. Aber es gehört eben auch dazu, und wir hatten schon bereits vorher das angesprochen, einer der Punkte war eben, seine Bekanntschaft sorgfältig zu wählen. Da gehört auch dazu die Tatsache, dass man keine religiösen Mischehen eingehen soll. In 2. Korinther Kapitel 6, 2. Korinther Kapitel 6, die Verse 14 bis 15. Da heißt es, ziehet nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Und was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Das ist der Punkt. Ein Christ sollte nur einen christlichen Mann, eine christliche Frau heiraten. Und das wird auch klar und deutlich in 1. Korinther 7, Vers 39 zum Ausdruck gebracht, wo es heißt, man soll nur im Herrn heiraten, oder wie die Gute Nachricht sagt, nur soll sie einen christlichen Mann wählen. Das Gleiche gilt natürlich für einen Mann, dass er eine christliche Frau wählen soll. Eine religiöse Mischehe ist nicht okay. Die Schlachterbibel übersetzt, ihr steht es nur frei, einen Gläubigen zu heiraten. Das gilt für alle Gläubigen, die heiraten und auch wieder heiraten. Es gibt viele Stellen der Bibel, die vor religiösen Mischehen warnen. Es war der Untergang Salomos, wie wir wissen, der sich mit vielen heidnischen Frauen abgegeben hat. Sie können im Buch Esra im 9. Kapitel ein Beispiel für unerlaubte Mischehen finden. Aber auch in Maleachi Kapitel 2 und Vers 11 gibt es eine Stelle, die kann man sehr leicht überlesen, wenn man nicht aufmerksam diese Stelle liest. In Maleachi 2 und Vers 11, da heißt es, Juda ist treulos geworden, in Israel und in Jerusalem geschehen Gräuel, denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat, und freit eines fremden Gottes Tochter. jemand, der nicht den wahren Gott anbetet. Und das ist absolut verkehrt. Schauen Sie, Gott hat auch die Zukunft der Kinder im Auge. Er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Malachi 2, Vers 15. Nicht einer hat das getan, es geht hier um Ehescheidung, in dem noch ein Rest von Geist war. Denn er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos dem Weib seiner Jugend. Die Kinder sollen letztendlich auch Mitglieder der Gottfamilie werden. Und von daher ist es wichtig, dass eine Ehe auch auf einer solchen Grundlage basiert, dass beide Ehepartner bekehrte Christen sind. Nun, ich gehe jetzt von der Zukunft aus. Ich spreche jetzt nicht über Situationen, wo eine Ehe bereits besteht. Da sagt Paulus deutlich, deswegen darf dann keine Scheidung durchgeführt werden, solange wie der in Anführungszeichen ungläubige Ehepartner willens ist, mit dem gläubigen Ehepartner zu leben und die ehelichen Verpflichtungen zu erfüllen. Es geht mir darum, dass Sie sich darüber im Klaren werden und auch im Klaren sind, dass Sie keine religiöse Mischehe eingehen dürfen. Und das ist etwas, was auch Sie etwas näher betrachten sollten, wenn Sie in der Kategorie sind, dass Sie auf der Suche sind nach einer Frau, nach einem Mann. Die Frage ist, denken wir so, was wir heute besprochen haben? Beschreibt das uns? Wenn nicht, dann denke ich mal, ist es an der Zeit, Änderungen vorzunehmen. Ich bin mir sicher, dass es einiges gibt in unserem Leben, in Ihrem, in meinem, das es zu verbessern gilt. Also packen wir es an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.